Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie diese Reihe so tapfer die Stange halten. Es gibt ja heute durchaus Alternativen. Ganz angenehm eigentlich. Ich glaube, Sie werden während des Vortrags über Vergessen nicht vergessen, dass es hinterher vielleicht auch noch Möglichkeiten gibt, die Flüssigkeitsverluste wieder auszugleichen, die Sie erleiden in diesem doch etwas stickigen Raum. Ja, ich habe das Thema damit schon benannt. Unser Begriff heute in der Reihe philosophische Grundbegriffe heißt Vergessen und referieren wird Andreas Brellochs. Er hat zuerst ein Studium gehabt an der damals noch HBI, also Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen in Stuttgart. Die ist mittlerweile fusioniert mit der Hochschule für Druck und Medien zur Hochschule der Medien. Dort hatte Dokumentation studiert und später hier dann in Konstanz an der Uni Informationswissenschaft. Herr Brellochs, das haben Sie, glaube ich, im vorletzten Semester in seinem Vortrag mitbekommen können, als er über Information redete, ist genau für Letzteres ein großer Experte. Er arbeitet für eine Unternehmensberatung in Zürich, Boston Consulting Group, und recherchiert dort fleißig für Berater, die das selber nicht können und denen er Informationen zusammenstellt. Und ich glaube, vom Informationsbegriff, wenn man insbesondere auch mit Beratern zusammenarbeitet, auf das Thema Vergessen zu kommen, ist gar nicht so weit weg. Wir sind gespannt, schönen gelungenen Vortrag.
Ja, guten Abend. Scheint nicht wieder offline zu sein. Oder? Kann mich jeder verstehen? Auch hinten? Gut. Guten Abend, herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Ja, vergessen wollen wir heute Abend mal behandeln in dieser begriffsgeschichtlichen Vortragsreihe. Vergessen ist eine vergessene Kunst. So könnte man diesen Vortrag überschreiben, den ich Ihnen heute Abend vortragen möchte. Ich meine damit, das Verhältnis von Vergessen und Erinnern sollte neu überdacht werden und neu bewertet werden. Ich möchte Ihnen mit Ihnen zusammen nachvollziehen, das ist ein begriffsgeschichtlicher Vortrag, wie vielfältig der Vergessensbegriff in der Antike war, wie sehr dagegen heute das Vergessen als Gegner des guten Gedächtnisses betrachtet wird, der bekämpft werden muss. Wir wollen heute also nicht nur die Entwicklung des Vergessensbegriffs nachvollziehen, ein Stück weit. Ein Anliegen ist mir auch zu zeigen, dass Vergessen mehr ist als ein Betriebsunfall des Gedächtnisses. Mehr als ein unerwünschter Nebeneffekt von so einem komplexen System, wie das ein Gehirn ist. Im Gegenteil, ich möchte zeigen, dass das Vergessen geradezu Bedingung für ein funktionierendes Gedächtnis ist und das, so viel möchte ich nur vorgreifen, ist nicht etwa bloße Behauptung, sondern das ist tatsächlich durch aktuelle Forschungsergebnisse gestützt. Im Zusammenhang mit aktuellen Bezügen zum Vergessensthema möchte ich Ihnen auch ein paar Gedanken näher bringen, die ich als erste Grundgedanken und Vorgedanken zum Vergessen entwickelt habe. Ich beschäftige mich zurzeit mit dem Thema im Rahmen meiner Dissertation. Ich bereite mich im Moment auf meine informationswissenschaftliche Dissertation auch zum Thema Vergessen vor. Wenn man sich an ein neues Thema annähert, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Eine Möglichkeit ist, dass man sich von der Seite der Sprache annähert. Also einen sprachanalytischen Standpunkt einnimmt. Das zu fragen, wie ist die Stellung eines Begriffs in einer Sprache, in der Grammatik einer Sprache, in welchen Bedeutungen wird er in der Alltagssprache verwendet. Das soll jetzt natürlich kein sprachanalytischer Vortrag sein. Trotzdem wähle ich einen Einstieg über bildhafte Vergleiche des Vergessens in der Sprache, um zu zeigen, welche Bedeutung das Vergessen schon in der Alltagssprache hatte und noch hat. Und diese Metaphern des Erinnerns und Vergessens, deren Bilder unsere Sprache bereichern, sind tatsächlich ungemein spannend und vielfältig. Ich hoffe, Sie finden die auch spannend. Das Gedächtnis wird schon in der antiken Vorstellung häufig als Landschaft oder Gebäude dargestellt. Wenn dann Vergessen in solchen Landschaften Einzug hält, dann sprechen sprachliche Bilder oft von Einöden in der Gedächtnislandschaft. Wissen wird vom Winde verweht, wie Sand. Sie erinnern sich vielleicht in der bildungspolitischen Diskussion an den Begriff Kahlschlag, der häufig verwendet wurde, eine sehr politische Metapher, eine sehr polemische Metapher. Da wird impliziert, dass das Wissen in Form von gewachsenen Hochschulstrukturen hinweggefegt wird durch Einsparungsmaßnahmen. Hier Bezug vielleicht auf die Wälder in der Gedächtnislandschaft, die kahlgeschlagen werden. Oder wie ist es, wenn Sie erwarten, bis Gras über eine Sache wächst? Sie warten auf nichts anderes, als dass sie in Vergessenheit gerät. Oft wurde das Gedächtnis mit einem Gebäude, manchmal mit einem Schatzspeicher verglichen. Dann kommt man dem Ort des Vergessens näher, je tiefer man in den Keller hinabsteigt. Man spricht bildhaft von Erinnerungen, die aus den Abgründen des Gedächtnisses emporsteigen. Hegel nannte das Gedächtnis den tiefen Schacht des Ich. Für Thomas Mann war es ein Brunnen der Vergangenheit und nach Schiller herrscht hier finstere Vergessenheit. Also, auch hier ist das dunkle Abgründige mit dem Vergessen angesprochen. Aber nicht immer haben sprachliche Bilder solche negative Konnotationen. Dass Vergessen durchaus Entlastung und Frieden bringen kann, zeigt ein Vers aus dem Abendlied von Matthias Claudius. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Oh, tatsächlich. Ich habe schon gedacht, ich will noch nicht. Vielleicht denkst du es irgendwie hier. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Hallo? Ist eingeschaltet.
Das sind immer die vollen Batterien, die nie voll sind.
Mhm. Ah ja, Low Battery.
Ah ja.
Kleine Unterbrechung.
Ja, es flackert nur noch hier. Mhm.
Ja, ich muss mich jetzt vorübergehend ganz nah ans Mikrofon dran neigen, dass Sie mich noch hören. Danke. Ja. Hallo?
Ja.
Wir waren bei Matthias Claudius stehen geblieben. Bemerkenswert bei diesem Gedicht ist, dass Verschlafen und Vergessen hier fast als Synonyme behandelt werden. Und hier deutet sich also schon an, dass Vergessen auch mit Entlastungen zu tun hat, mit Befreiung. Wir werden heute noch davon hören. Etwas Neues in der deutschen Sprache ist der Gebrauch der Redewendung, das kannst du vergessen. Das wohl auf den Anglizismus forget it zurückgeht. Hier wird ein Sachverhalt als irrelevant oder als nicht erinnernswert betrachtet und bewertet. Interessant scheint mir auch hier, dass dem Vergessen im Sprachgebrauch eine entlastende Wirkung zugeschrieben wird. Belaste dein Gedächtnis nicht damit, vergiss es gleich wieder. Im Zusammenhang mit einer moralischen Wertung des Vergessens gibt es auch den heute etwas altmodisch anmutenden Sprachgebrauch Ehrvergessen oder Pflichtvergessen. Metaphern stehen ja immer in Bezug zu ihrer Zeit. Sie sind manchmal aber so wirkmächtig, dass sie über sehr lange Zeit wirken und verstanden werden. Diese Tabula rasa ist ein Beispiel. In der Antike dienten Wachstafeln zum Beispiel als brauchbares und erschwingliches Schreibgerät für Notizen, die nur kurzfristig gemerkt oder aufgeschrieben werden sollten. Das waren einfach Holzbrettchen, wie Sie hier sehen, die auf einer Seite mit Wachs überzogen waren. Schriftzeichen wurden mit einem Griffel in das Wachs geritzt. Um die Tafel für Neues frei zu machen, wurde einfach das Wachs wieder geglättet. Tabula rasa, lateinisch für abgeschabte Schreibtafel oder Tafel, bedeutet eigentlich unbeschriebene Tafel, auch unbeschriebenes Blatt, leere Tafel. Die im Deutschen übliche Redewendung Tabula rasa machen, bezieht sich wahrscheinlich auf die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs in der Antike als eine Wachsschreibtafel glatt ziehen. Wir beschreiben damit also die Intention, mit einer Sache abzuschließen, einen Neuanfang zu wagen. Also im übertragenen Sinn die Schreibtafel abzuschaben und ihren Ursprungszustand wiederherzustellen. Das auf dieser Tafel Geschriebene geht damit natürlich verloren und der Autor wird das Geschriebene vermutlich glatt vergessen. Wenn wir annehmen, dass Metaphern kulturell untermauert sind und bedingt sind, dann ändern sich mit der Weiterentwicklung des Schreibgeräts natürlich auch die Metaphern des Erinnerns und Vergessens. Auf Papier geschriebenes wird ausradiert, die Beschriftung von Kreidetafeln ausgewischt oder ausgelöscht. Wahrscheinlich kennt jeder die Redewendung Schwamm drüber, mit der im Prinzip gegenseitiges Vergessen vereinbart wird. Von etwas, was schiefgegangen ist. Und wie steht es mit den modernen Schreibgeräten, den Computern? Hier ist zunächst immer eine Löschtaste vorhanden, die für das willentliche Entfernen von Schreibfehlern oder überholten Daten vorgesehen ist. In diesem Bild hat aber auch das unwillentliche Vergessen, das versehentliche Vergessen seinen Platz. Der Absturz, dem Computerprogramme oder Systeme mehr oder weniger häufig ausgesetzt sind, ist ein Bild, das recht klar auf die bereits vorher erwähnte Schacht- oder Brunnenmetapher zurückgeht. Für das Untergründige. Wer hat bei Systemabstürzen nicht schon Daten verloren, die damit dem Vergessen anheimgefallen sind? Ein wichtiges Bild des Vergessens aus der Antike haben wir noch nicht erwähnt. Es stammt selbst aus der reichen Mythenwelt der frühen Griechen und ist vermutlich eine der mächtigsten Metaphern des Vergessens. Allerdings ist es eine heute kaum noch bekannte oder gebrauchte. Es ist Lethe, der Fluss des Vergessens. Bei den Griechen wurde Lethe zunächst als weibliche Gottheit verehrt. Sie stand im Zusammenhang oder besser gesagt, sie stand im Gegensatz zum Mnemosyne, die werden wir gleich noch sehen, der Muse des Gedächtnisses. Gleichzeitig war Lethe der mythische Fluss der Unterwelt. Aus ihm tranken die Seelen der Verstorbenen, um ihre frühere Existenz zu vergessen. Das Wasser des Vergessens. Sie sollten durch dieses Vergessen frei werden für eine Wiedergeburt in einem neuen Körper. Und dazu mussten sie zunächst ihre frühere Existenz vergessen. Vergil, der römische Dichter, schreibt dazu, die Seelen, denen das Fatum andere Leiber bestimmt, schöpfen aus Lethes Welle heiteres Nass. So trinken sie langes Vergessen. Noch im 19. Jahrhundert war es eine Zeit lang große Mode unter Dichtern, Lethe-Gedichte zu schreiben. Mythologische Themen waren ja in der Romantik allgemein recht beliebt. Als Beispiel hier ein Auszug aus dem Lethe-Gedicht des Schweizer Erzählers und Lyrikers Konrad Ferdinand Meyer. Er erhofft sich hier aus dem Vergessenstrunk Erlösung vom Schmerz aus dem Verlust seiner Geliebten. Und die Reihe war an dir zu trinken. Und die volle Schale hobest du, sprachst zu mir mit trautem Augenwinken, Herz, ich trinke dir Vergessen zu. Doch vergessen wir nicht. Vergessen bedingt, dass man sich zunächst an etwas erinnern kann. Und bevor wir auf die Vergessenskunst eingehen, haben wir uns mit ein paar Bedingungen des Erinnerns zu beschäftigen. Betrachten wir das sich Erinnern als Kunst, so dürfte der griechische Dichter Simonides von Chios als der Gründungsvater oder Erfinder dieser Kunst gelten. Simonides soll um 500 vor Christi an einem, etwa 500 vor Christi an einem Festbankett teilgenommen haben. So berichten uns die Römer Cicero und Quintilian in ihren rhetorischen Schriften. Der Dichter wird während der Veranstaltung aus dem Bankettsaal hinausgerufen und ihn geht zu einem schrecklichen Unglück. Der Festsaal stürzt nämlich ein und begräbt die gesamte Festgesellschaft. Unter sich die Leichen sollen so schrecklich entstellt gewesen sein, dass kaum mehr jemand zu identifizieren war. Und hier kommt Simonides wieder ins Spiel. Der Dichter soll über ein so gutes, bildhaftes Gedächtnis verfügt haben, dass er sich genau erinnern konnte, an welchem Platz jeder der Gäste gesessen hatte. So konnte er die Toten nach ihrer Lage im Raum identifizieren. Die Überlieferer dieser Anekdote erzählen, bezeichnen diese Leistung als Kunst, lateinisch Art. Aber es ist hier zu beachten, dass Ars damals noch eine etwas andere Bedeutung hatte. Nicht Kunst im heutigen, modernen Sinne war deshalb gemeint, sondern Kunst als eine Fertigkeit, die in Regeln fassbar, gut lehrbar, mit etwas Übung auch erlernbar ist. Eine Fähigkeit also, die deutlich mehr im Bereich einer handwerklichen Leistung liegt, als zum Beispiel bildende Kunst im Sinn von Spontaneität, Kreativität oder gar Kunst als Wissenschaft. Diese Kunst, sich etwas im Gedächtnis einzuprägen, um seine Erinnerungsleistung zu steigern, war in der Antike also schon bekannt und ist sogar ein noch heute gelehrtes Mittel, um dem Vergessen ein Schnippchen zu schlagen, die Mnemotechnik. Interessant zu sehen ist, dass die Verfahren dieser Technik in der Antike und im Mittelalter in der Regel räumlich angelegt waren. Es war sozusagen eine Raumkunst, wie uns auch die Anekdote zur Erinnerungskunst von Simonides zeigt. Die Gedächtnisinhalte, an die man sich erinnern wollte, also zum Beispiel die Gliederungspunkte einer freien Rede, wurden in der Vorstellung mit Gegenständen in einem vertrauten Raum verknüpft. Das können zum Beispiel die Möbel in der eigenen Wohnung sein. Hielt er dann seinen Vortrag, ging der Redner in seiner Vorstellung durch diesen Gedächtnisraum und sah vor seinem geistigen Auge die dort abgelegten Gegenstände, zum Beispiel die Möbel, mit denen er die Gliederungspunkte seiner Rede verknüpft hatte und konnte so seine Rede frei halten. Das beherrscht nicht jeder, wie Sie heute Abend sehen. Doch wie steht es jetzt mit dem Vergessen? Hatte das bei den alten Griechen schon eine Bedeutung? Das ist auch in einer Anekdote überliefert, in der ebenfalls der Dichter Simonides vorkommt. Dieser schlug dem berühmten Politiker und Feldherrn Themistokles vor, ihm die Kunst des Erinnerns beizubringen. Man darf annehmen, dass ihm dabei sein Verfahren, durch den Raum zu gehen, in der Vorstellung vorschwebte. Nun muss man wissen, dass Themistokles nicht nur für sein militärisches Geschick, sondern auch für seine Redekunst bekannt war. An einem schlechten Gedächtnis hat es ihm sicher nicht gemangelt. Deshalb soll er Simonides geantwortet haben, er wünsche sich viel lieber, die Kunst zu beherrschen, alles zu vergessen, was er vergessen wolle. Hier ist vermutlich zum ersten Mal die Idee einer Vergessenskunst geboren worden. Und von da begegnet sie uns immer wieder unter den verschiedensten Bezeichnungen. Ich habe mir einige zusammengestellt. Vergessensbegriffe. Das ist einmal in Lateinisch die Vergessenskunst. Die als Amnestonik ist sie schon beschrieben worden. Sprich nach Amnesie, vergessen. Es gibt entsprechende Bezeichnungen im Englischen und Französischen. Ich finde, das Französische ist sehr, sehr vielfältig. Die Bedeutung von oublier, vergessen, verlernen, versäumen, verschlafen, das fand ich sehr interessant. Aber auch als Lotognomik oder Letotechnik, ganz klar eine Anspielung auf den mythischen Fluss des Vergessens. Die Vermutung liegt nahe, ein Thema, das in der Sprache so viele Begriffe geprägt hat, muss auch in der Literatur zahlreiche Spuren hinterlassen haben. Und ich habe ein Thema herausgegriffen, und zwar aus der Ilias von Homer. Auf der Suche nach dem Vergessen begegnen wir dem Helden Odysseus auf seiner jahrelangen Irrfahrt.
Wer dieses Epos von Homer gelesen hat, weiß, dass Odysseus zahlreichen Hindernissen begegnete, die seine Heimkehr verzögerten. Und einer dieser Widerstände war mehrmals das Vergessen. Gleich zu Beginn seiner Reise begegnen die Botschafter des Odysseus den Lotophagen. Auf deren Insel werden seine Kundschafter zwar gastfreundlich aufgenommen, allerdings bekommen sie auch eine angenehm nach Honig schmeckende Frucht verabreicht, die Homer Lotos nennt. Und diese Frucht spendet Vergessen, dem sich die Lotophagen gerne und regelmäßig hingeben. Lotophagen, also Lotusesser. Prompt vergisst aber der Trupp von Kundschaftern seinen Auftrag und die Männer müssen schließlich von ihren Kameraden gegen ihren heftigen Widerstand zurückgeholt werden auf das Schiff. Sie werden an den Ruderbänken festgekettet, um sie überhaupt von der Insel wieder wegzubekommen. Ein zweites Mal begegnet Odysseus dem Vergessen, als er auf die schöne Göttin Kirke oder besser bekannt als Circe trifft. Im 10. Gesang der Odyssee landet der Held wieder an einer unbekannten Küste, wo seine Kundschafter von Circe einen Vergessenstrunk verabreicht bekommen und in Schweine verwandelt werden. Odysseus selbst verfällt selbst auch den Reizen Circes und vergisst ein volles Jahr lang die Heimkehr nach Ithaka. Seine Gefährten reißen ihn schließlich los. Und die dritte Vergessensepisode in diesem Epos, in der Ilias, schließlich bringt Odysseus mit der Nymphe Kalypso zusammen. Sie fesselt Odysseus mit ihrem Liebeszauber volle 7 Jahre lang, was Frauen anrichten können, und versucht gar, ihn mit der Aussicht auf Unsterblichkeit zu fesseln, die sein Vergessen auf ewig dauern lassen würde. Aber Circe muss ihn schließlich auf Befehl des Göttervaters Zeus wieder ziehen lassen. Vergessensdrogen waren in diesen Episoden also zum einen die Liebe. Liebe macht blind, sagt das Sprichwort. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man im Zustand der Verliebtheit die negativen Seiten eines oder einer Geliebten gerne in rosa Wölkchen packt. Man vergisst sie oder verdrängt sie. Bei Homer haben wir aber mehrmals auch von phytopharmazeutischen Vergessensdrogen, also Pflanzenwirkstoffen sozusagen, gehört. Lotos war zum Beispiel namentlich genannt. Die Idee, dass Drogen das Vergessen fördern können, war den Griechen offensichtlich recht vertraut. Und dies waren keinesfalls immer nur poetische Erfindungen. Schon von Homer erfahren wir von der Droge Nepenthes, die aus Ägypten stammen sollte. Sie wurde dem Wein beigemischt und stand in dem Ruf, Leid und böse Erfahrungen durch Vergessen zu heilen. Während wir zu Nepenthes heute vielleicht schon Kryptobiologen befragen müssten, ist uns eine weitere höchst beliebte Vergessensdroge der Griechen allerdings noch sehr geläufig, der Wein. Sein Unglück vergessen zu können, das ist schon die Hälfte des Glücks, hatten griechische Poeten wie der Tragiker Euripides oder der Liebesdichter Alkaios von Lesbos erkannt. Euripides sprach auch vom Wein, der die Sorgen vertreibt. Und für Alkaios war Wein die geeignetste Droge, um die Sorgen zu vergessen. Er sprach von der Pharmakon Ariston, wörtlich die beste Droge. Man darf annehmen, dass die Menschen der Antike diese Hilfe zum Vergessen und damit zum Glück gerne in Anspruch nahmen. Und so liegt seit der Antike im Wein nicht nur Wahrheit, sondern eben auch heilsames Vergessen. Doch Vergessen wurde schon in der Antike auch als Problem betrachtet. Platon zum Beispiel war recht skeptisch gegenüber der Ausbreitung der Schriftkultur. Er war der Auffassung, dass die Schrift als externe Gedächtnisstütze, nenne ich es mal, genau zum Gegenteil dessen führt, was man von ihr erwartet. Anstatt das Gedächtnis zu stützen, führe die Schriftlichkeit dazu, dass sich niemand mehr unter Anstrengung etwas einprägen wolle oder müsse. Das Gedächtnis würde dadurch letztlich also geschwächt. Als sich ab dem 16. Jahrhundert der Buchdruck langsam verbreitete, waren Bücher auch für die Gebildeten, die lesen konnten, zunächst schwer zugänglich. Selbst Wissenschaftler konnten in Bibliotheken nicht nach Belieben Bücher nutzen. Denn diese waren in der Regel im Besitz der Kirche oder des Adels. Wenn man dann einmal die Gelegenheit hatte, auf Bücher zuzugreifen, dann las man äußerst intensiv und versuchte alles, sich auch zu merken, was man las. Gleichzeitig genoss die Rhetorik, also die Kunst der freien Rede, damals ein hohes Ansehen. Und um einen längeren Vortrag freizuhalten, benötigt man ebenfalls ein recht gutes Gedächtnis. Noch von dem Königsberger Philosophen Immanuel Kant ist der Ausspruch überliefert: Wir wissen nur so viel, wie wir auswendig wissen. Er wandte sich damit auch gegen ein reines Auswendiglernen. Dass unter diesen Verhältnissen dem Lernen eine andere Rolle als heute zukommt, ist einleuchtend. Es kam damals darauf an, so viel wie möglich Wissen im Kopf bei sich zu haben und abrufbar zu haben. Denn der Zugriff auf externe Referenzen wie Literatur war eben nur selten möglich. Unter diesen Umständen, also der mangelhaften Verfügung über schriftlich niedergelegtes Wissen, gewann das Lernen, das weitgehend auswendig Lernen war, den Status einer Kunst. Es gab zahlreiche Vorschriften für erfolgreiches Lernen. Und das ging teilweise sogar bis hin zu Ernährungsvorschriften. Was sehr interessant ist, Wein war natürlich selbstverständlich verboten, wenn man lernen wollte. Wir haben ja schon gehört, dass der Wein schon in der Antike als eine der wirksamsten Vergessensdrogen galt. Aber auch Regeln, wie zum Beispiel nicht nach dem Essen zu lernen, sind uns sogar heute noch geläufig, beispielsweise dem Sprichwort, ein voller Bauch studiert nicht gern. Vergessen, halten wir das so fest, war ein Feind, der unter möglichst allen Umständen zu bekämpfen war. Was aber tun, wenn man unbedingt vergessen will? Hier haben wir einen Tipp von einem großen Aufklärer, der nicht einer gewissen Raffinesse entbehrt. Immanuel Kant ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Philosophen überhaupt. Von ihm wissen wir, dass er lange Jahre einen treuen Hausdiener namens Martin Lampe hatte. Der streng nach der Uhr geregelte Tagesablauf Kants wurde von Lampe gewissermaßen komplett orchestriert und Kant war wohl sehr auf ihn angewiesen. Trotzdem hat sich der Philosoph gegen Ende seines Lebens mit immerhin ca. 78 Jahren noch von seinem Diener getrennt. Einen genauen Grund dafür liefern uns die Berichte der Biografen nicht. Jedenfalls scheint es dem alten Kant sehr schwer gefallen zu sein, den Namen seines alten Dieners zu vergessen. Alle Termine seines Tagesablaufs waren in seinem Gedächtnis so intensiv mit diesem Namen Martin Lampe verknüpft, dass er sich etwas Besonderes einfallen ließ, um diesen Namen zu vergessen. Kant hatte sich daran gewöhnt, vieles von dem, was er sich merken wollte, zur Unterstützung seines Gedächtnisses auf Notizzettel zu schreiben, auf Merkzettel zu schreiben. Und so verfuhr er offensichtlich auch mit dem Namen seines früheren Dieners. In Kants Nachlass wurde ein Notizzettel gefunden, auf dem stand: Der Name Lampe muss nun völlig vergessen werden. Das erscheint zunächst paradox, dass jemand aufschreibt, um zu vergessen. Aber wir können annehmen, dass sich Kant damit auf Platon bezog, der Schriftlichkeit gedächtnisschwächende Eigenschaften nachsagte. Ob diese Vergessensanweisungen Kants Gedächtnis gewirkt hat, können wir heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Bald nach der Entlassung seines Dieners müssen die ersten Symptome seiner Demenzerkrankung eingesetzt haben. Nach dem, was wir heute wissen, war es wohl Morbus Alzheimer. Einer, der ein echter Verfechter des Vergessens war, ist der Philosoph Friedrich Nietzsche. Sein Plädoyer für das Vergessen trägt den Titel »Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben« und ist im Jahr 1874 erschienen. Nietzsche wendet sich gegen das übersteigerte Geschichtsbewusstsein seiner Zeit. Der sogenannte Historismus ist eine Rückwendung zu den Werten der Kunst, der Architektur früherer Epochen zum Beispiel, der im 19. Jahrhundert besonders ausgeprägt war. Gegen diese in seinen Augen übertriebene Fixierung auf die Vergangenheit wandte sich Nietzsche. Er argumentierte, dass diese übergroße Last der Vergangenheit dazu führe, dass Menschen vor lauter Erinnerungsballast ihre Handlungsfähigkeit verlieren. Dieses Motiv des Vergessens, um nicht der Entropie zu unterliegen, wird uns heute noch mehrmals begegnen. An der Wende zum 20. Jahrhundert hat das Vergessen seine Unschuld verloren, schreibt Harald Weinrich in seinem Werk über die Kulturgeschichte des Vergessens. Ich habe den Literaturhinweis am Ende noch. Der Wiener Psychiater Sigmund Freud fragte jetzt nämlich nach dem Warum des Vergessens. Der Vergessene wird als Verdrängender gesehen und muss sich nach den tieferen Beweggründen seines Vergessens fragen lassen. Er setzt sich dem Verdacht aus, gar in sabotierender oder bestrafender Absicht vergessen zu haben. Das alles hat seine Gründe in der Psychologie Freuds, der mit seiner Psychoanalyse gerade die Fehlleistungen des menschlichen Gedächtnisses hinterfragt, das sich verhören, versprechen, verlesen, verschreiben oder vergessen. Warum zum Beispiel vergessen Menschen so besonders leicht Eigennamen? Daran litt Nietzsche wohl selber auch. Freud sieht hier verborgene Motive des Vergessenden in Betracht, indem er einen Bezug herstellt zur historischen Strafe des Vergessenwerdens. Nach römischem Recht war es eine schlimmere Strafe als der Tod, der Strafe der Verdammung des Gedächtnisses, damnatio memoriae, unterworfen zu werden. Alle Bilder und Statuen einer Person wurden zerstört und ihre Namen aus allen Inschriften entfernt, um das Gedenken an sie auszulöschen. Von der Nachwelt vergessen zu werden, also als höchste Strafe. Um also zu Freud zurückzukommen. Er fragt skeptisch, ob hinter dem Vergessen eines Namens womöglich das verborgene Motiv eines Bestrafungswunsches auf Seiten des Vergessenden existiert. Ein zentrales Motiv war für Freud das Unlustgefühl. Erinnerungen, die uns quälen, führen zu solchen Unlustgefühlen. Diese aber wollen nach Möglichkeit vermieden werden. Also verdrängt der Mensch solche Erinnerungen aus dem Bewusstsein. Aber wohin? Den Ort, wo sich das Verdrängte ansammelt, nennt Freud das Unbewusste, der Ort des Vergessenen also. Das Besondere ist hier aber, Freud sagt, dass das Verdrängte keinesfalls einfach verschwunden oder neutralisiert ist. Es wirkt vielmehr im Unbewussten oder Unterbewussten weiter und führt möglicherweise sogar zu Erkrankungen der Seele. Und es verrät sich. Durch Fehlleistungen, wie zum Beispiel Versprecher, kommt dann das Verdrängte zum Vorschein. Und der Weg zur Heilung, also zum befriedeten Vergessen, führt nur über das Bewusstsein, also über die Wiedererinnerung. Und das ist im Prinzip der Kern der Psychoanalyse. Ich kann vermutlich als bekannt voraussetzen, dass der christliche Wertekanon das Vergeben und Verzeihen einschließt. Man könnte auch sagen, Vergessen zum Frieden. Denn letztlich ist das Ziel hier die Befreiung von dem, was Unfrieden im Inneren wie Äußeren verursacht. Im Vater unser beten Christen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber umschließt das Vergeben nach dem christlichen Ethos auch das Vergessen? Nehmen wir uns dazu ein Beispiel heran. Dieses Motiv des Vergebens und Vergessens aus der christlichen Ethik taucht immer wieder auch in der Politik, namentlich zum Beispiel in Friedensverhandlungen auf. Die kriegführenden Parteien des Dreißigjährigen Kriegs vereinbarten im Westfälischen Frieden von 1648 beispielsweise ewige Vergessenheit und Amnestie. Dieses verordnete Vergessen per Vertrag umfasste alle Kriegshandlungen und Gräuel, die gegenseitig verübt worden waren während des Krieges. Die Parteien drückten damit gegenseitig aus, dass sie auf jegliche Vergeltungsbestrebungen verzichten wollten. Wirklich vergessen im Sinne des Gedächtnisses wird damit sicher nichts. Aber es wird ein unbelasteter Neuanfang möglich, weil dieses Versprechen die Grundlage schafft, sich in Zukunft irgendwann wieder zu vertrauen. Und in diesem Sinn gilt das christliche Vergeben wohl auch als Vergessen. Es wird bewusst vergessen, vergebene Schuld weiter anzurechnen. Mythen und Geschichten haben uns gezeigt, dass sich der Mensch in der Vergangenheit intensiv mit Erinnern und Vergessen auseinandergesetzt hat. Aber welche Bedeutung hat das Vergessen heute? Wahrscheinlich hat ein großer Teil von Ihnen das Gefühl, ein schlechtes Gedächtnis zu haben. Das ist ein Massenphänomen. Vergessen scheint geradezu epidemische Ausmaße anzunehmen, wenn wir die Vielzahl an Kursen und Büchern zu diesem Thema sehen. In 10 Tagen zum vollkommenen Gedächtnis und ähnliche Titel stapeln sich in den Buchhandlungen. Es scheint fast so, als ob das Vergessen mit allen Mitteln bekämpft werden müsste, denn es gab ja auch noch nie so viel zu behalten und zu vergessen wie heute. In der zweiten Hälfte meines Vortrags möchte ich deshalb versuchen, Ihnen anhand aktueller Beispiele zu zeigen, dass Vergessen ein Mittel der Wahl sein kann, um effektiv zu erinnern. Lassen Sie mich dieses Paradoxon aufklären. Die Datenmengen, die wir für ein normales Leben bewältigen müssen, wachsen ständig an. Immer mehr Stoff geht in den Bildungskanon der Schule ein. Dutzende Passworte und PINs, Kontodaten und Telefonnummern sind zu erinnern. Verschiedenste Medien konkurrieren um unsere wache Zeit, die nur in einem geringen Umfang vermehrbar ist. Doch unsere Zeit ist nicht die einzige knappe Ressource, die wir zu vergeben haben. Gleichzeitig haben wir nämlich nur eine sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, um Informationen bewusst aufzunehmen. Nach Untersuchungen zum Medienkonsum wird diese Spanne, in der wir bewusst und verstehend medialen Darbietungen folgen können, im Durchschnitt eher kürzer. Doch ist das, was täglich auf uns einstürmt, tatsächlich substanzielle Information, die uns weiterbringen würde, könnten wir sie nur bewusst wahrnehmen? Einiges spricht dafür, dass vieles in dieser Flut es wert wäre, vergessen zu werden, ausgeblendet zu werden. Vieles davon ist das, was Medienwissenschaftler Redundanz nennen, zum Beispiel Wiederholungen im Fernsehen oder Feedbackschleifen, wenn die immer gleichen Informationen auf immer neue Art und Weise aufbereitet und präsentiert werden. Ein typisches Beispiel sind die im Moment so beliebten Chartshows, also alte Informationen, die immer wieder neu aufbereitet wird. Die Frage ist nun, wie reagiert unser Gehirn auf diese Reizüberflutung, auf diesen Ansturm? Die Gehirnforschung steckt auch nach gewaltigen Fortschritten in der Grundlagenforschung noch in ihren Anfängen. Das sagte sinngemäß kein geringer als der Psychiater.
Hallo?
Bist wieder da.
Hallo?
Bist wieder da.
Und dann
alles klar.
Ja, das funktioniert.
Kein Problem. Wir machen weiter, trotz allen Widerständen.
Also, wenn ich die Zwischenbemerkung machen darf, die Technik hier kann man vergessen.
Vielleicht, wenn alle von hinten nach vorne rutschen, dann können sie direkt auf mein Bildschirm gucken. Sollen hier vorne rumstehen.
Nur kurz machen wir einmal raus und wieder rein.
Ja, vielleicht hilft das ja.
Ja, jetzt. Ein Wackler.
Offensichtlich, wahrscheinlich im Kabel sogar. Ja. Okay.
Ich habe vorher schon einmal ganz kurz aus.
Ja? Ah ja, okay. Gut. Versuchen wir noch ein Stück weiterzukommen, bevor die Technik ausfällt. Die Gehirnforschung steckt auch nach gewaltigen Fortschritten in der Grundlagenforschung noch in ihren Anfängen, sagte Manfred Spitzer, Psychiater von der Universität Ulm. Er ist dort Leiter des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen an der Universität Ulm. Erstaunlicherweise gab es aber im Zusammenhang mit der Lernforschung schon sehr früh Erkenntnisse, die das Vergessen des Menschen messbar machten und den Beginn einer systematischen Erforschung höherer menschlicher Gedächtnisfunktionen markierten. Die Vergessenskurve nach Hermann Ebbinghaus ist wahrscheinlich jedem von Ihnen ein Begriff. Ebbinghaus war ein deutscher Psychologe, der schon Ende des 19. Jahrhunderts maß, wie viel ein Mensch nach einer bestimmten Zeit vergisst, wenn er gelernt hat. Ebbinghaus fand damals im Selbstversuch heraus, wie lange ein Mensch Neugelerntes behält und wie viel Prozent er nach welcher Zeit vergessen hat. Der Grafik kann man entnehmen, dass wir eine Stunde nach dem Lernvorgang schon nur noch etwa 40% des Gelernten wiedergeben können. Nach einem Tag sind demzufolge ungefähr ca. 70% der Lerninhalte vergessen. Langfristig behalten wird nur ein recht geringer Teil. Das heißt, es muss nachgelernt werden, um diese Vergessenskurve wieder auf einem höheren Niveau ansetzen zu lassen. Die Vergessensrate, das muss man dazu sagen, ist allerdings abhängig von verschiedenen Faktoren, zum Beispiel von der Art des zu lernenden Stoffes. Ebbinghaus lernte bedeutungslose Silben, um Faktoren wie Vorwissen und Erfahrung auszuklammern. Wenn Sie Vokabeln einer Fremdsprache lernen, wird die Vergessensrate in der Regel deutlich niedriger sein, weil die Vokabeln in der Regel Sinn machen. Man kann sie meistens irgendwo an der Erfahrung einhängen. Das Vergessen ist besonders abhängig von der emotionalen Beteiligung des Lernenden. Wenn Sie möglichst wenig vergessen wollen, haben Sie es zum Beispiel leichter, wenn der Lernstoff Sie interessiert. Sie haben es in der Hand. Der Vorgang des Vergessens kann durch mehrfaches Wiederholen des Lernstoffes abgemindert werden und jede Wiederholung vergrößert dabei das Intervall, nachdem eine erneute Wiederholung notwendig wird. Das Besondere an diesen sehr frühen Erkenntnissen von Hermann Ebbinghaus ist die Tatsache, dass sie im Wesentlichen noch heute Bestand haben. Nun ist Vergessen aber nicht nur ein mentaler Betriebsunfall, der sich aus der Schwäche des menschlichen Gehirns ergibt. Aktuelle Ergebnisse der Forschung weisen klar darauf hin, dass das Vergessen des Menschen eine hohe Bedeutung für das grundsätzliche Funktionieren unseres Gehirns hat. Ja, sogar das Funktionieren des menschlichen Gehirns überhaupt erst ermöglicht. Um diese Aussage weiter zu untermauern, möchte ich Ihnen ein paar wichtige Befunde der neurophysiologischen und psychologischen Kognitionsforschung vorstellen, also der Untersuchung der Bedingungen für unsere Wahrnehmung und damit letztlich für unser Vergessen. So weiß man schon seit Jahren, dass das Langzeitgedächtnis zwar praktisch über beliebig viel Speicherkapazität verfügt, das Kurzzeitgedächtnis jedoch in seiner Kapazität stark begrenzt ist. Noch relativ neu ist dagegen die Erkenntnis, um die Aufnahme von Informationen zu optimieren, wendet das Gehirn einen Trick an. Es vergisst gezielt. Um dieses Vergessen folgt einer einfachen Regel. Wenn ich Irrelevantes möglichst schnell vergesse, bleibt mehr Platz für Wichtiges. Und dieses Vergessen ist nun offensichtlich ein gutes Stück weit altersabhängig. Ältere Menschen haben diesen Erkenntnissen nach paradoxerweise vor allem deshalb ein schlechteres Gedächtnis, weil sie Unwichtiges weniger gut vergessen können als junge Menschen. Man könnte deshalb auch umgekehrt sagen, wer gut vergessen kann, erinnert sich an Wichtiges besser. Wer sich dagegen alles zu merken versucht, kann sich in der Regel letztendlich weniger gut erinnern. Dieser neurobiologische Mechanismus, mit dem das menschliche Gehirn zu viel Information abwehrt, ist inzwischen recht gut bekannt Es handelt sich um ein Molekül, das den Übergang vom Kurz- zum Langzeitgedächtnis blockiert. Und natürlich läuft auch schon die Forschung, wie man dieses Molekül ausschalten kann. Es gibt sogar bereits Meldungen in der populärwissenschaftlichen Presse, wonach es in einigen Jahren eine Pille für das Lernen und gegen das Vergessen geben soll. Wir werden sehen. Grundsätzlich kann man also sagen, dass willentliches Vergessen in der Kognitionspsychologie mit dem Terminus Directed Forgetting, gerichtetes oder gezieltes Vergessen bezeichnet, durchaus funktioniert. Der alte Kant war also gar nicht so verschroben, wie das zunächst den Anschein hatte. Und angesichts der immer wieder beklagten Informationsüberflutung, der viele von uns sich ausgesetzt sehen, stimmen diese Befunde hoffnungsvoll. Unser Gehirn zumindest selektiert sehr effektiv Wichtiges von Unwichtigem. Ich fasse zusammen. Folgende Aussagen kann man über das Vergessen des Menschen treffen. Vergessen ist selektiv und zwar zum Teil sogar willentlich steuerbar. Ereignisse und Sachverhalte werden nach emotionalen Kriterien auf ihre Merkwürdigkeit hin beurteilt. Ereignisse, die bei ihnen stärkere Emotionen hervorrufen, werden sie weniger schnell vergessen als Ereignisse, die sie nur wenig berühren. Dadurch, dass Unwichtiges, also emotional als nicht bedeutsam eingestuftes, rascher vergessen wird, gewinnen Inhalte mit höherem emotionalen Gehalt an Bedeutung, werden also quasi stärker ins Gedächtnis eingeprägt. Unser Gehirn scheint also grundsätzlich mit Methoden des Vergessens seine Funktionsfähigkeit abzusichern. Doch wie sieht es mit unseren Institutionen aus? Gibt es auch hier Vergessenspraktiken, die letztlich dem Erinnern dienen? Ich möchte zu dieser Frage zwei unserer Speicherinstitutionen, die Bibliotheken und Archive, aber auch einen unserer Informationsproduzenten, die Wissenschaft, als Beispiele vorstellen. Bibliotheken und Vergessen. Dieses Thema hat seit dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in den USA, eine ganz neue Dimension gewonnen. Wir stellen uns unter Bibliotheken landläufig Institutionen vor, deren Aufgabe es ist, Wissen in Form von gedruckten Publikationen langfristig zu bewahren und bereitzustellen. Durch die wahre Explosion der Anzahl an Publikationen ist es aber in allen Bibliotheken früher oder später zu einer großen Raumnot gekommen. Und dies hat speziell in den USA zu einer aktiven Vergessenspraxis geführt. Diese besteht darin, dass etwa seit den 50er Jahren umfangreiche Zeitungs- und Zeitschriftensammlungen auf Mikrofilm übertragen werden. Nach der Mikroverfilmung wurden die gedruckten Bände dann aus dem Bestand ausgeschieden, um in den Magazinen Platz zu gewinnen für neue Bände. Das Problem dabei ist, diese Aussonderungen zogen einen systematischen Informationsverlust nach sich, zum Beispiel weil farbige Abbildungen im Mikrofilm anfangs nur schwarz-weiß wiedergegeben wurden. Dazu war die Technologie selbst vor allem in der Anfangsphase unausgereift und die Qualitätskontrollen ungenügend. Unvollständige, unscharfe oder einfach vergessene Seiten lassen sich ohne Original nicht wieder rekonstruieren. Dazu kommt, dass die Existenz der Mikroverfilmung einer Zeitung zahlreiche Bibliotheken verleitete, ihre eigene Druckausgabe dadurch zu ersetzen. So verschwand innerhalb der amerikanischen Bibliothekslandschaft die Vielzahl unterschiedlicher Regionalausgaben ein und derselben Zeitung. Die Masterkopien der Mikrofilme verblieben in der Hand der privaten Verfilmungsunternehmen. Es ist deshalb vorgekommen, dass solche Unternehmen nicht mehr existieren und die Originalfilme verschollen waren, wenn man neue Kopien herstellen musste. Ein derartiges Vergessen durch Aussondern ist aber nichts grundlegend Neues. Schon seit langem wird zum Beispiel in Archiven mit Mitteln des Vergessens gearbeitet, um das Erinnern zu ermöglichen. Der Staatsarchivar des Kantons Basel-Stadt schreibt in einem Artikel, in Archiven würden nur etwa 3-5% der aufgezeichneten Informationen auf Dauer bewahrt. Das heißt, 95-97% der anfallenden Dokumente werden langfristig vernichtet. Der deutsche Archivwissenschaftler Bodo Brachmann formulierte einmal, Archivare hätten in Wirklichkeit die Aufgabe, einen Informationsverlust zu organisieren und diesen optimal zu steuern. Ihre Arbeit entscheidet also maßgeblich und grundsätzlich mit darüber, was erinnerbar bleibt und was vergessen wird. Schon aus Platzgründen müssen Archivare spätestens seit dem 19. Jahrhundert die Menge der Dokumente reduzieren. Und sie tun dies durch die sogenannte Kassation. Das heißt, es wird von vornherein festgelegt, welche Arten von Dokumenten gesammelt werden und welche nicht. Ausgangspunkt dieser Bewertung ist zum Beispiel die Frage, welche Dokumente es in der Zukunft erlauben werden, die Entscheidungen wichtiger Behörden nachzuvollziehen. Archivare helfen durch diese Mengenreduktion und die gezielte Aufbereitung von Materialien zwar letztlich dem Wiedererinnern. Das ist in der Regel ihr Selbstanspruch. Sie tun dies aber mit den Mitteln des Vergessens, wie wir gesehen haben, der Reduktion von Materialien. Man könnte sie deshalb auch im Anschluss an den deutschen Schriftsteller Heinrich Böll Wegwerfer nennen. Böll hat die Geschichte mit dem Titel Der Wegwerfer im Jahr 1957 veröffentlicht. Der Wegwerfer ist ein Angestellter eines Versicherungsunternehmens, der jeweils morgens und nachmittags kurz vor Posteingang seinen Dienst antritt. Er hat die Aufgabe, die eingegangene Post vorzusortieren und überflüssige Posteingänge, im Wesentlichen Massendrucksachen, noch bevor sie zu den Sachbearbeitern gelangen und deren Zeit beanspruchen, wegzuwerfen. Es ist fast so, als Böll sich nicht nur als Geschichtenerzähler, sondern auch als Hellseher betätigt hätte. Denn was wir heute haben, das ist eine Wegwerf- und damit Vergessensgesellschaft. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Waren, sondern auch unsere Information betreffend. Ich möchte das an zwei weiteren Beispielen des heutigen Umgangs mit Information belegen. Das eine Beispiel stammt aus der Arbeit der Wissenschaft. Ich muss vielleicht ergänzend sagen, der Naturwissenschaft hauptsächlich. Das zweite Beispiel möchte ich mit der Überschrift Vergessensprobleme der Digitalisierung behandeln. Es handelt sich hier um ein ganzes Bündel an Gegebenheiten und deren Probleme, die langfristig unter Umständen zu einem Vergessen größeren Ausmaßes führen könnten, und zwar eines versehentlich unwillentlichen Vergessens. Das Vergessen der Wissenschaft. Wenn heute ein Wissenschaftler sein Fachgebiet einigermaßen überblicken will, dann sieht er sich einer unglaublichen Menge an publiziertem Material gegenüber, das er rezipieren sollte. Und kaum hat er einen groben Überblick gewonnen, sieht er sich neuen Bergen an Publikationen gegenüber, die in der Zwischenzeit publiziert worden sind. Nun gilt aber eigentlich noch immer, dass jede wissenschaftliche Tätigkeit die vollständige Erfassung der existierenden Forschungsliteratur in dieser Disziplin voraussetzt. Diese Aufgabe ist aber schlicht nicht zu schaffen, weil sie die Aufmerksamkeitsspanne jedes Menschen und damit auch jedes Wissenschaftlers bei weitem übersteigt. Außerdem kommt man selbst nicht mehr dazu, eigene Forschungsergebnisse zu erarbeiten, wenn man nur damit beschäftigt ist, die publizierten Ergebnisse anderer nachzuarbeiten. Wissenschaft erfolgreich zu betreiben bedeutet heute also deshalb auch, die Kunst zu beherrschen, Information im sinnvollen Rahmen abzuweisen, zu vergessen, Teile der wissenschaftlichen Arbeit, der wissenschaftlichen Tätigkeit anderer bewusst zu ignorieren. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass die Biochemiker Watson und Crick, die 1953 ihre Entdeckung der DNS-Struktur veröffentlicht haben, sich in etwa an folgende unausgesprochene Verhaltensregeln hielten. Vergiss, was nicht in Englisch publiziert ist. Englisch ist im Bereich bestimmter Naturwissenschaften eine wissenschaftliche Weltsprache. Was in anderen Sprachen publiziert wird, erhält nur einen ganz kleinen Teil der Aufmerksamkeit. Was in einer anderen Textsorte als der eines Zeitschriftenaufsatzes publiziert ist, vergiss. Warum? Die Wissenschaft schreitet teilweise so rasch voran, dass der Zeitverzug zwischen einer wissenschaftlichen Entdeckung und ihrer Publikation in einem Buch viel zu hoch wäre. Da ist die relativ rasche Publikation in einer Zeitschrift einfach angepasster und bedarfsgerechter. Vergiss, was nicht in den renommierten Zeitschriften X, Y und Z, das sind die wichtigsten Zeitschriften in dieser Disziplin, publiziert worden ist. Vergiss, was vor mehr als 5 Jahren publiziert worden ist. Diesen Regeln gelten allerdings nicht für alle Disziplinen im selben Maße. Professor Friedrich wird mir wahrscheinlich in Bezug auf die Philosophie heftig widersprechen. In den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt es vermutlich ein solches Vergessen nicht in dieser Ausprägung. Es mag auch damit zusammenhängen, dass hier das Phänomen einiger relativ homogener Hauptströmungen der Forschung nicht so sehr zu beobachten gibt. Offensichtlich scheint es also so zu sein, dass erfolgreiche Naturwissenschaftler diese Art von Vergessen intensiver betreiben. Und zwar nicht aus Borniertheit, sondern aus dem praktischen Wunsch heraus, selbst noch aktionsfähig zu bleiben. In meinem letzten Abschnitt möchte ich auf Vergessensprobleme der Digitalisierung von Information eingehen. Hier sehe ich Vergessenspraktiken, deren Probleme wir noch nicht im Griff haben. Wir haben in der Bibliothekslandschaft seit Jahren das Phänomen, dass Digitalisierungsprojekte wie die Pilze aus dem Boden sprießen. Das ist dort kein Problem, wo die digitalen Abbilder, zum Beispiel alter Handschriften, dazu dienen, das wertvolle und empfindliche Original zu schonen und es gleichzeitig als digitales Abbild der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Während die Originale sicher im Magazin verbleiben können. Eine wachsende Zahl von Neuerscheinungen, und zwar sowohl Zeitschriften als auch in jüngerer Zeit immer mehr Bücher, kommen aber heute fast nur noch in elektronischer Form auf den Markt. Eine der vordringlichsten Fragen in diesem Segment ist das Problem der digitalen Langzeitarchivierung. Hier stehen wir erst ganz am Anfang einer Lösung. Die EU hat zum Beispiel Projekte zur Frage der Langzeitarchivierung digitaler Daten angestoßen, deren Ergebnisse bislang aber noch auf sich warten lassen. Wo liegen eigentlich die Probleme bei der Digitalisierung? Ich konzentriere mich hier auf zwei Punkte. Erstens die Haltbarkeit der Informationsträger selbst. Im Vergleich mit unseren Papierarchiven, wo wir auf die Haltbarkeit unseres Speichermaterials leicht einige hundert Jahre vertrauen konnten, haben elektronische Speichermedien Lebensdauern von bestenfalls ein paar Jahrzehnten. Es gibt da durchaus widersprüchliche Angaben, aber bei selbstgebrannten CD-ROMs geht man von maximal 30 Jahren Haltbarkeit aus. Bei Magnetbändern, die nicht regelmäßig umgespult werden, springen Teile der Magnetisierung zwischen den einzelnen Magnetbandschichten aufeinander über und es löst sich das Trägermaterial durch den Kleber auf, mit dem die Magnetschicht aufgebracht wurde. Länger als 10 Jahre garantiert deshalb kein Hersteller die Haltbarkeit von Magnetschichtmedien. Zweitens, das rasche Innovationstempo bei der Entwicklung von Dateiformaten und Hardware. Können Sie heute noch Ihre Daten auf 5,25 Zoll Floppy-Disketten lesen? Die sind vielleicht maximal 20 Jahre alt. Vermutlich sind diese Daten nicht mehr interessant für Sie. Aber bei nationalen Archiven geht es um einen Kulturerhaltungsauftrag. Diese rasche Entwicklung der Hardware und auch der Software führt aber dazu, dass zum Beispiel die National Archives in Washington auf Aufzeichnungen der 60er und 70er Jahre schon nicht mehr zugreifen können. Die Geräte, die man dazu bräuchte, gibt es seit langem nicht mehr. Häufig sind nicht einmal mehr Spezialisten verfügbar, die sich mit den alten Maschinen und Dateiformaten noch auskennen. Der größte Teil dieser Materialien gilt inzwischen als verloren. Und das ist gerade ein paar Jahrzehnte her. Nun plädiere ich ja hier für einen konstruktiven Einsatz des Vergessens. Sie könnten also zu mir sagen, hier wird ja nun endlich vergessen. Warum sind Sie nicht zufrieden? Der Unterschied zu meiner Vorstellung von Vergessen ist, hier droht ein echter Verlust an Wissen, das wir möglicherweise noch brauchen. Das Vergessen, das ich mir vorstelle, ist nicht dem Zufall überlassen, sondern soll eine gezielt eingesetzte und einsetzbare Produktivkraft sein. Ich versuche zum Abschluss eine Zusammenfassung. In der Kulturgeschichte des Vergessens lässt sich ein Wandel des Vergessensbegriffs seit der Antike ausmachen. Während in der Antike noch die Sicht des Vergessens als heilsam, hilfreich und lindernd dominiert, ist spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Wandel hin zu einer Kritik des Vergessens bemerkbar. Heute wird das Vergessen als Schwäche des Gedächtnisses eher bekämpft, denn als Produktivkraft angesehen. Wer vergisst, muss sich seit Freud fragen lassen, was seine Motive dafür sind. Aber wir haben auch einen Blick auf das unerwünschte Vergessen geworfen. Aktuelle Entwicklungen stoßen uns darauf, dass unsere Zeit vielleicht einmal als das Jahrhundert des Vergessens bezeichnet werden könnte. Und das, obwohl wir das Vergessen heute mit vielen Mitteln zu bekämpfen versuchen. Trotzdem möchte ich Vergessen nicht ausschließlich im negativen Sinne verstanden wissen. Wir haben gesehen, dass Vergessen entlastende Wirkung hat und einen wichtigen funktionellen Beitrag leistet. Einerseits zum Funktionieren des menschlichen Gedächtnisses, aber auch zum Funktionieren einer Gesellschaft. Ich erinnere zum Beispiel an die Funktion des Vergebens und Vergessens oder von Amnestien. Eine der Grundideen meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit ist es, Vergessen wieder etwas mehr im antiken Sinne als Entlastung, vielleicht sogar als Gnade zu verstehen. Oder vereinfacht gesagt, wie könnten wir künftige Informationssysteme gestalten und wie organisatorisch einbetten, dass Vergessen nicht nur als Löschvorgang für unerwünschte Information existiert, sondern als bewusster Beitrag zur verbesserten Nutzung, Funktion und Nutzbarkeit solcher Systeme existiert. Ich könnte es auf die vereinfachte technische Formel bringen, die Liam Bannon, ein Professor für das Design von Informationssystemen, kürzlich einmal verwendet hat. Forgetting as a feature, not a bug. Analog dazu möchte ich, wenn ich über Vergessen in einer technischen Sicht spreche, dies nicht nur als Löschvorgang verstanden wissen, sondern mehr vielleicht als qualitative Veränderung des Zugriffs auf Speicherinhalte. Halten wir fest, dass die grundlegende Rolle des Vergessens als konstitutive Funktion des menschlichen Gedächtnisses bisher weit unterschätzt wurde. Ich hoffe, es ist mir gelungen, die grundlegende Rolle des Vergessens für die Funktionsfähigkeit des menschlichen Gedächtnisses, aber auch die Bedeutung des Vergessens für die Bildung und die Weiterentwicklung unserer Kultur ein wenig aufzuzeigen. Dass das Konzept des Vergessens auch für Organisationen wie Unternehmen konstitutive und funktionelle Bedeutung haben könnte, dafür gibt es bereits erste Ideen. Meine Idee ist es, die Nutzungsfähigkeit dieses Konzepts zum Beispiel für die Gestaltung zukünftiger Informationssysteme zu untersuchen. Solche Systeme sollten durch aktives Vergessen ihr Feedback beispielsweise menschenfreundlich gestalten, das heißt das Bewusstsein der mit ihnen arbeitenden Menschen nicht überlasten. Sie sehen, ich bin mit meinen Überlegungen noch ganz am Anfang, deshalb freue ich mich jetzt auf eine angeregte Diskussion und vielleicht haben Sie ja Ideen, wie man so etwas umsetzen könnte. Ich wäre...
Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Andreas Brellows für den Vortrag über das Vergessen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, Sie werden vielleicht nicht alles erinnern morgen. Ich glaube, da wird die Gnade des Vergessens an manchen Punkten zugeschlagen haben. Aber ich hoffe, wenn ich das nächste Mal etwas vergesse, vergesse ich nicht, mich als Lotto-Gnom bezeichnen zu können. Ja, wir wollen das Fragen nicht vergessen. Möchten Sie unseren Referenten für Fragen stellen? Ich würde die dann fürs Mikrofon nochmal wiederholen, damit es drauf ist. Ja, was treibt Sie um beim Vergessen? Ich wiederhole die Frage gleich nochmal fürs Mikrofon. Die Leute haben halt kein Mikrofon. Also, gar nichts mehr? Na?
Hallo?
Moment. Jetzt besser? Ja, ne, oder? Okay. Also, ich halte es dann so. Ja, bitte.
Sie haben gesagt, dass die Gedächtnisleistung durch emotionale Beteiligung gestützt werden kann. Ist das unabhängig von der Art der Emotion? Weil dann wäre es gleich, ob Freude oder Angst ist.
Nein.
Ich versuche es nochmal zu wiederholen kurz. Also ob die Gedächtnisleistung, die können durch emotionale Beteiligung erhöht werden. Und zwar die Frage, ob das von der Emotion sozusagen abhängig ist, ob es eine positive oder eine negative Emotion ist, Freude oder Angst, ob das einen Unterschied macht.
Das macht einen ganz großen Unterschied. Spitzer sagt, nichts ist für Kreativität, und das ist ja Lernen letztendlich, schädlicher als Angst. Das heißt, es ist zentral, welche Emotion es ist. Also nicht nur emotionale Beteiligung ganz allgemein, sondern positive Emotion ist es, was Lernen besser macht und was Lernen effektiver macht. Das ist ganz klar. Absolut. Ja. Wenn Sie mit der Angst zu vergessen an das Lernen drangehen, haben Sie im Prinzip schon verloren, dann können Sie das Lernen bleiben lassen. Also Sie müssen versuchen, sich in eine positive Stimmung zu bringen, wenn Sie lernen wollen. Ich habe früher mal gelernt als Schüler, Musik ist ganz schlecht beim Lernen. Das lenkt nur ab. Aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel Mathematik gelernt habe, brandenburgische Konzerte sind genial. Vielleicht lernt der eine oder andere mit Punkrock besser, aber mir haben brandenburgische Konzerte, und zwar so leise, dass ich schon lauschen musste, um sie bewusst zu hören, sehr geholfen.
Es liegt eindeutig
an Bach. Also die positive Grundstimmung ist entscheidend beim Lernen.
Es liegt eindeutig an Bach. Also
wahrscheinlich, ja.
So muss
ja, Bachmusik soll ja sehr viel mit Mathematik zu tun haben. Vielleicht liegt es an diesem Zusammenhang.
Ja, haben Sie weitere Fragen? Vielleicht fragen wir mal. Wie vermeiden Sie denn, dass Sie vergessen beim Lernen? Wie kriegen Sie das hin?
Also im Gegensatz zu dem, was Platon befürchtet hat, lerne ich durch Schreiben. Allerdings muss man dazu einiges sagen. Wenn ich Stoff zu lernen habe, dann schreibe ich mir immer so etwas wie einen Spickzettel. Also auf kleinen Zetteln den Stoff, und zwar zentrales mit eigenen Worten wiederzugeben. Ich versuche, eigene Formulierungen zu finden. Nicht einfach irgendetwas aus einem Lehrbuch abschreiben. Auch nicht Teile von Sätzen, sondern den Stoff, so wie Sie ihn verstanden haben, mit eigenen Formulierungen niederschreiben. Der Trick, das auf kleinen Zettel zu schreiben, ist, oder es in einer ganz bestimmten Form zu schreiben, ist der kreative Aspekt. Wenn Sie eine ganz bestimmte Form anwenden, zum Beispiel Sie müssen ganz klein schreiben, weil Sie nur Kreditkarten oder Postkarten großen Zettel haben, da versuchen Sie ein ganzes Fachgebiet oder ein ganzes Thema unterzukriegen. Sie müssen ganz gezielt klein schreiben und müssen sich genau überlegen, wie Sie den Raum aufteilen. Ich glaube, dieser kreative Aspekt ist es, was mir hilft beim Lernen.
Da kann ich was beitragen. Ich hatte einen Buntstiftkasten in der Schule, der hatte einen großräumigen Innendeckel. Und da ich auch klein schreiben konnte, hatte das Vorteile. Da konnte man manches in der Mathearbeit nicht mehr vergessen, was da an Formeln drin stand. Ja. Welche Tricks haben Sie denn? Also das Auditorium. Ich glaube, da zu vergessen und zu erinnern. Ja, fangen wir doch mit dem Vergessen an. Gelingt es Ihnen, etwas zu vergessen, wenn Sie es vergessen wollen? Ja, bitte. Den Unterschied zwischen Verdrängen und Vergessen wird er gesehen.
Ja, das ist nicht so leicht zu sagen. Übrigens, ich habe jetzt im Prinzip Verdrängen mit Vergessen gleichgesetzt. Natürlich ist es so, wenn Sie vergessen, haben Sie diesen Sachverhalt nicht aus dem Gehirn entfernt, sondern Sie können im Moment nur nicht darauf zugreifen. Er ist nicht aktiv sozusagen, nicht abrufbar. Vergessen ist nicht löschen im Sinn eines Computers. Wenn Sie etwas von einer Festplatte löschen, und weiß man inzwischen, das ist auch nicht gelöscht, aber es ist zunächst nicht mehr da. Verdrängen, sagt ja Freud, ist das Umsiedeln ins Unterbewusste. Von daher denke ich, gibt es eigentlich keinen allzu großen Unterschied. Denn das Verdrängte ist noch da. Es kann unter bestimmten äußeren Bedingungen, unter bestimmten emotionalen Bedingungen, kann es wieder aufscheinen, ans Bewusstsein kommen. Und genauso gut können Sie etwas Vergessenes wieder erinnern. Ich denke sogar, das Vergessene ist noch aktiver als das Verdrängte. Denn das Verdrängte beim Vergessen ist ja, dieser Sachverhalt ist ja noch da. Das ist ein absolutes Paradoxon beim Vergessen. Das heißt, wenn Sie etwas vergessen haben, dann wissen Sie, was Sie vergessen haben. Nur Sie wissen den Sachverhalt nicht mehr. Sie wissen also, wenn ich Ihnen begegne und ich habe Ihren Namen vergessen, ich wusste aber, ich habe ihn schon mal gewusst. Das heißt, ich weiß, was ich vergessen habe, aber Ihren Namen kann ich deshalb nicht mehr erinnern.
Ja, das würde, glaube ich, bei Freud dann auch
Anschluss finden, der davon ausging, dass wir für das Verdrängte im Grunde, um das ans Licht zu bringen, um es zu bergen, eine Art Hebamme brauchen, ja. Nämlich den Psychoanalytiker, der uns dabei begleitet, den Prozess sozusagen wieder rückwärts zu gehen. Mhm. Wobei einem natürlich manchmal das Verdrängte auch ohne Psychoanalytiker und Freud tatkräftig einholt. Ja, haben Sie noch eine Frage hier?
Das ist eine gute Frage.
Das Verhältnis zwischen aktivem Wissen und dem, was vergessen ist bereits. Wie lässt sich das beziffern sozusagen?
Also ich schätze jetzt mal, wenn ich annehme, dass wenn ich die Vergessenskurve von Ebbinghaus zugrunde lege, als Basis nehme sozusagen, dann schätze ich mal, dass das Vergessene deutlich größer ist als das, was Sie aktiv wissen. Nur die Frage ist, wo setzen wir den Punkt, Sie haben es gewusst. Ja, wenn Sie das erste Mal tatsächlich Ihre sinnlosen Silben alle gewusst haben, wie das Ebbinghaus gemacht hat, hat es dann gelernt? Oder ist Lernen erst nach so und so viel Nachlernzyklen? Das ist eben die Frage, wo man das ansetzt. Weil im Moment hat er ja diese Silben alle beherrscht, aber nach einer Stunde dann schon nur noch einen Bruchteil davon. Das ist, glaube ich, die Frage, wo man das ansetzt.
Wir haben da in der Mitte eine Frage.
Wie vergessen Sie denn bewusst? Wie?
Kann Herr Brellos bewusst vergessen? Ja. Fang nur mit der Frage an.
Oh je. Also ich habe keine ausgesprochene Technik zu vergessen. Ich habe noch nie versucht, ob es funktioniert, wenn ich etwas, was ich vergessen will, zum Beispiel auf einen Zettel aufschreibe und den irgendwo dranhänge. Das Problem ist ja, ich weiß, dass ich das vergessen will, aber ich laufe ja jeden Tag dran vorbei. Ich werde ja jeden Tag an diesen Sachverhalt, den ich eigentlich vergessen will, erinnert. Und das ist die Frage, ob das tatsächlich hilft. Ich habe es, wie gesagt, noch nie ausprobiert. Ich vermute mal, ich habe dieselben effektiven Verdrängungsmechanismen, die jeder von uns auch hat. Jeder von uns weiß, dass zu viele Zigaretten schädlich sind, aber wie viele von uns rauchen? Also Verdrängung im Prinzip.
Weitere Fragen? Dann wollen wir vor lauter Geist nicht den Leib vergessen und uns den angenehmen abendlichen Tätigkeiten zuwenden. Nächste Woche sehen wir uns nochmal. Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend.
Wer sich noch etwas intensiver mit den Themen beschäftigen möchte, ich habe noch ein paar Literaturhinweise vorbereitet, die können Sie hier vorne noch ablesen von meinem PC, wenn Sie das möchten.